Liebe Gemeinde, es gibt Filme, es gibt Bücher und auch manche Predigten. Da hat man den Eindruck, die brechen plötzlich ab. Einfach so. Die hören auf, bevor sie ganz fertig sind. Da war man gerade noch mittendrin und plötzlich ist der Film vorbei, plötzlich ist die letzte Seite gelesen, der letzte Satz gesprochen. Und der Zuschauer oder der Leser oder der Zuhörer, der sitzt dann grübelnd da und fragt sich, wie geht das nun aus? Wie geht es nun aus? Wie könnte es weitergegangen sein? Warum machen die hier schon Schluss? Open End, sagt man dann. Offenes Ende. Und genau das ist eine passende Beschreibung für den Ausklang unserer Apostelgeschichte, wie wir heute sehen werden. Unser Thema lautet darum heute Morgen, letzte Überschrift, Open End in Rom. Open End in Rom. Wenn Sie es ganz englisch sagen wollen, müssen Sie sagen Open End in Rome, aber wir schreiben es ohne E jetzt. Sie wissen, die Apostelgeschichte ist ja ein Doppelwerk. Da gehört das Evangelium des Lukas dazu und dann die Apostelgeschichte quasi als Fortsetzung. Das gehört zusammen. Und die Einleitung dieses lukanischen Doppelwerkes, wie man das nennt, ist eigentlich besonders ausgefeilt, besonders formal klar gestaltet. Der sogenannte Lukas-Prolog, wo Lukas dann schreibt, also in diesem Lukas-Vorwort, diesem Lukas-Prolog, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in dem du unterrichtet bist. Das ist der Prolog. Dann kommt das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Also formal setzt Lukas einen ganz klaren Anfang. Und umso mehr fällt das abrupte Ende auf, mit dem dieses lukanische Doppelwerk ausgeht. Warum schreibt derselbe Lukas, der dieses Vorwort, der diesen Prolog dort beginnen lässt, warum schreibt er nicht auch ein vergleichbares Nachwort, einen vergleichbaren Epilog? Was will uns Gott möglicherweise gerade durch dieses abrupte Ende sagen? Das ist die Frage heute Morgen. Nachdem wir nun vor mehr als 2,5 Jahren mit der Auslegung dieses Buches begonnen haben, sind uns nun noch gerade mal diese letzten beiden Verse übrig geblieben. Apostelgeschichte 28, Verse 30 bis 31. Die wollen wir jetzt miteinander lesen. Sie haben diesen Text auch vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel. Paulus aber blieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Wohnung, nämlich dort in Rom, und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Es trifft sich gut, dass dieser Abschluss der Predigtreihe, dieser Abschluss der Apostelgeschichte ausgerechnet, Sie haben das schon gehört, auf den diesjährigen Reformationstag fällt, 31.10. Das trifft sich gut. Damals am 31. Oktober 1517, da hat ein junger Theologe einen Brand gelegt. Da hat ein junger Theologe eine Revolution ausgelöst. So dramatisch war das. Allein durch die Kraft der Wahrheit. Allein mit der Waffe des Wortes. Nichts weiter hatte er gebraucht. Ein paar Thesen auf einem Plakat, veröffentlicht an einer Kirchentür in Wittenberg. Das war's. Dann kamen natürlich Folgewirkungen dazu. Damit ging es los. Und ich gebe zu, im Vergleich dazu, auf den ersten Blick scheint das Ende der Apostelgeschichte gar nicht zur Dynamik der Reformation zu passen. Passt es doch nicht? Schauen Sie, im Gegenteil, in den letzten Versen, da scheint die missionarische Bewegung der Apostelgeschichte ins Stocken zu geraten. Nachdem Paulus vorher ständig auf Achse war und einen riesigen Aktionsradius hatte, muss er jetzt volle 2 Jahre lang, wie hier steht, und das wird ihm schwer gefallen sein, muss er jetzt volle 2 Jahre lang auf wenigen Quadratmetern aushalten. Und ich kann mir vorstellen, er ist manchmal sich vorgekommen wie ein Löwe im Käfig. Eng eingegrenzt. Warum? Am Anfang der Apostelgeschichte, da ging es im wahrsten Sinne des Wortes hoch in den Himmel hinaus. Die Apostelgeschichte beginnt mit dem Bericht über Himmelfahrt. Sie erinnern sich, Apostelgeschichte 1. Da war der Himmel als Grenze zu klein. Da waren die Jünger frisch gepackt von der Wucht der Auferstehung und der Dynamik, die das ausgelöst hatte. Und Jesus richtete ihren Blick weit nach vorne. Apostelgeschichte 1, Vers 8, der programmatische Vers der Apostelgeschichte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und dann weitet sich das in konzentrischen Kreisen, erst in Jerusalem, dann in Judäa, dann nach Samarien und bis an das Ende der Erde, ohne Ende, bis ans Ende der Erde. Das war die Perspektive, das war die Dynamik. Und jetzt, was für ein Kontrast. Nun, immerhin war es jetzt bis nach Rom gekommen, das Evangelium. Schon vor Paulus hat es sich dort gewissermaßen durchgearbeitet, das Evangelium. Es hatte eine Gemeinde existiert schon vor Paulus. Deswegen hat er auch den Brief an die Römer geschrieben, aus dem Bruder Otto uns vorgelesen hat. Aber jetzt, Paulus festgehalten in einer Wohnung, festgehalten auf ein paar Quadratmetern und das noch als Hausarrest unter Aufsicht der Römer. Das ist die Situation und das ist das Ende der Apostelgeschichte. Es gibt ein berühmtes Bild von Rembrandt dazu. Und ich freue mich sehr, dass es möglich war, Ihnen dieses Bild auch auf den Gottesdienstzettel mit abzudrucken. Das ist genau die Illustration Rembrandts zu unseren beiden Versen. Paulus sitzt fest. Paulus sitzt fest und Sie sehen an diesem einen Fuß, der nackt gezeichnet ist, entblößt von seinem Schuhen. Er kann nicht laufen, er kann nicht weiter. Der andere Schuh ist geschnürt, er würde gerne. Er ist auch bereit, aber er kann nicht weiter, er muss dort sitzen. Er sitzt dort fest. Ich denke, das wollte Rembrandt durch diesen nackten Fuß sagen. Er sitzt da. Wir werden gleich noch einmal auf dieses Bild zurückkommen. Aber das ist die Situation, ein sitzender Apostel eingesperrt in eine Mietwohnung, die als offizielles römisches Gefängnis für ihn dient. Ist eher noch ein Luxusgefängnis, aber ein Gefängnis. Wie anders hatte das vor 30 Jahren geklungen, als der Herr selbst den weiten Radius der Mission beschrieben hatte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Die Bewegung wird niemals aufhören. Gut, Paulus war damals noch nicht dabei gewesen. Er war damals selbst noch nicht bekehrt gewesen, aber Lukas hat es ihm mit Sicherheit erzählt. Und die Apostelkollegen auch. Die werden es ihm auch erzählt haben. Was für ein Kontrast. Und Paulus wusste doch, diese Verheißung von Jesus hatte sich dann auch erfüllt. Eine Verheißung nach der anderen hatte sich erfüllt. Der Beginn der Mission in Jerusalem, dann die erste Verfolgungswelle, dann die Ausweitung der Mission nach Samaria, gerade durch die Verfolgung. Sie erinnern sich, Apostelgeschichte 8, das können Sie alles nochmal nachhören über unsere Homepage. Dann die Bekehrung des Paulus, Apostelgeschichte 9, dann der riesige Schritt, dass der heidnische Hauptmann Cornelius Christ wird, Apostelgeschichte 10. Das Evangelium breitet sich immer weiter aus. Die Dynamik ist nicht mehr zu stoppen. Das ist die Situation gewesen. Und ab Kapitel 13 begann dann die Missionsreisen des Apostel Paulus. Durch Kleinasien. Und dann kommt der Schritt nach Europa, nach Philippi, wo sie rufen, komm herüber und hilf uns. Und Lydia wird die erste Christin, von der wir wissen, im jetzigen Europa, Philippi. Und sie öffnet ihr Haus und es entsteht eine Gemeinde. Und der Kerkermeister, der Gefängnisdirektor bekehrt sich und es kommen immer mehr Leute dazu. So breitet sich das Evangelium aus. Und im Römerbrief, Kapitel 15, hat Paulus ja sogar schon Spanienpläne entwickelt. In Römer 15, den Römerbrief schreibt er irgendwann von seinen Missionsreisen aus, also noch wenige Jahre vor dieser Situation, die wir jetzt hier haben. Da schreibt er in Römer 15, Vers 24, wenn ich nach Spanien reisen werde, hoffe ich, dass ihr mich unterstützt. Dass ich bei euch durchreisen werde und euch sehen kann und von euch dann weitergeleitet werde nach Spanien. Das sind schon die Pläne. Was für eine Dynamik. Das Evangelium hat sich ausgebreitet wie ein Wirbelsturm. Gegen Missstände, gegen Widerstände, gegen Verfolgung, gegen Gemeinheiten. Es war, wie die Engländer sagen, unstoppable. Es war nicht aufzuhalten. Was für eine Geschichte. Aber noch vor Spanien steht natürlich erstmal Rom auf der Prioritätenliste des Apostels. Auch für Rom hatte er ja eine klare Verheißung von Gott bekommen gehabt. Die hatte er gewissermaßen in der Tasche. Apostelgeschichte 23, Vers 11 hatten wir diese Zusage gelesen. Der Herr stand mir bei in Jerusalem, als Paulus in einer ganz schwierigen Situation in Jerusalem war, ganz angefochten, als es viel Ärger und viel Widerstand gab. Und da hat ihm Gott nochmal diese spezielle Verheißung und Zusage geschenkt. Apostelgeschichte 23, Vers 11, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. So ging es immer weiter, immer weiter. Und jetzt ist er also da, in Rom. Wahrscheinlich hatte sich Paulus die Umstände etwas anders vorgestellt, unter denen er nach Rom kommen würde. Immerhin erreicht er aber das ersehnte Ziel, wenn auch unter unersehnten Begleitumständen. Paulus betritt Rom also nicht als freier Mann. Das hatten wir letzten Sonntag auch noch einmal gesehen, als wir nun nach Rom hineinkamen. Apostelgeschichte 28, Vers 16, wurde dem Paulus immerhin erlaubt, für sich allein zu wohnen mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Das ist jetzt deine Situation. Und dennoch, ihr Lieben, wenn wir diese beiden letzten Verse lesen, obwohl äußerlich die Dynamik ins Stocken geraten zu sein scheint, wenn wir diese letzten beiden Verse lesen, bitte schauen Sie genau hin, hören Sie da genau hinein, dann klingt uns doch ein hoffnungsvoller Ton entgegen. Ein hoffnungsvoller Ton. Hören Sie mal. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut und ungehindert. Und dann ist Schluss. Haben Sie es gehört? Warum strahlt durch diese Verse dennoch eine solche Gewissheit? Dennoch eine solche Freude? Weil trotz der Gefangenschaft das vorletzte Wort der Apostelgeschichte von Freiheit spricht. Parhesia steht da. Freiheit, Freimütigkeit, frei und offen, völlig unerschrocken, so kann man das übersetzen. Kein Maulkorb kann ihn bremsen. Keine Angst kann ihn lähmen. Trotz der Gefangenschaft ist das vorletzte Wort der Apostelgeschichte Freiheit unerschrocken. So kann man das übersetzen. Frei und offen sprach er. Und warum strahlt durch diese Verse eine solche Gewissheit und eine solche Freude? Weil trotz aller Widerstände das letzte Wort der Apostelgeschichte, wir haben gesagt, das vorletzte Wort ist Freiheit, Parhesia. Und das letzte Wort der Apostelgeschichte, auch das letzte Wort im griechischen Originaltext der Apostelgeschichte, lautet ungehindert, akolytos im Griechischen, ungehindert. Das ist das letzte Wort. Und ungehindert bedeutet bitte schön nicht widerstandslos, nicht problemlos, nicht easy. Aber ungehindert bedeutet nicht aufzuhalten, nicht von Fesseln gehemmt, ungehindert. Das ist das letzte Wort der Apostelgeschichte. Obwohl Paulus im Gefängnis sitzt, ungehindert. Und ich wünsche so, dass Sie dieses Wort ungehindert mit nach Hause nehmen. Ich bin überzeugt, bei diesem letzten Wort könnte der Zugang sein, durch den diese beiden Verse in unser Leben hineinsprechen. Akolytos, ungehindert. Immer wieder hatten wir bei unserem Forschen in der Apostelgeschichte festgestellt, einerseits haben wir dort eine völlig andere heilsgeschichtliche Situation als bei uns vorliegen, einerseits. Wir haben heute keine Apostel mehr. Gott handelt heute in der Regel nicht mehr durch solche spektakulären Wunder. Wir haben nicht diese Startsituation wie damals. Das haben wir immer wieder festgestellt. Eine ganz spezielle Situation in der Apostelgeschichte. Unvergleichlich, nicht einfach 1:1 übertragbar. Und zugleich haben wir gesehen, sind die Menschen der Apostelgeschichte uns ganz nah. Sind die Gemeinden der Apostelgeschichte unserer Gemeinde ganz nah. sind die Grundfragen, um die es dort geht, genau die gleichen wie bei uns auch. Und es ist derselbe Herr, der dort wirkt, wie hier bei uns. Und hier, ihr Lieben, bei diesem letzten Wort, Akolytos, da könnte, wie gesagt, der Zugang sein, durch den diese beiden Verse am Ende ganz tief in unser eigenes Leben und auch in unser eigenes Gemeindeleben hineinsprechen. Und darum fragen wir heute noch ein letztes Mal zur Apostelgeschichte. Was will uns der Herr Jesus durch diese letzten beiden Verse zeigen? Was will er uns dadurch ins Herz sagen? Wodurch entsteht hier zum Schluss dennoch der helle, der mutmachende Ton? Der Schlüssel liegt in diesem ungehindert, das uns hier auf eine dreifache Weise begegnet. An diesem ungehindert, das uns hier in einer dreifachen Weise gilt. Erstens, ungehindert dürfen alle kommen. Erstens, ungehindert dürfen alle kommen. Vers 30. Paulus blieb 2 volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, steht hier. Nahm alle auf, die zu ihm kamen. In den Versen vorher ging es ja darum, dass sowohl die Heiden als auch die Juden zum Evangelium gerufen sind, zu Jesus gerufen sind. Und jetzt betont dieses alle nochmal, es sind alle, die zu Paulus kamen. Er hat nicht erst einen Personencheck gemacht und hat gesagt, du suchst das Evangelium, bist du Heide, bist du Jude, was ist deine Lebensgeschichte, was hast du bisher gemacht? Sondern hier steht, er nahm alle auf, die zu ihm kamen. Vorurteilslos. Und das ist so wunderbar, dieses Wort, er nahm auf im Griechischen, das bedeutet eigentlich freundlich aufnehmen. Er nahm sie freundlich auf, er hieß sie freundlich, herzlich willkommen. Er nahm alle auf. Alle, die Fragen hatten, alle, die seinen Rat suchten, alle, die seine Hilfe brauchten, alle, die wissen wollten, wo die Wahrheit und wo die Rettung ist. Er nahm sie alle auf. Das ist das Erste. Ungehindert dürfen alle kommen. Wir sehen hier am Schluss der Apostelgeschichte, haben wir nicht nur ein Open End, sondern wir haben auch eine Open Door, wir haben auch eine offene Tür. Nämlich die offene Tür im Gefängnis. Offen natürlich ist diese Tür nur in eine Richtung, aber das Gefängnis wird zum Zufluchtsort. Sehen Sie? Es wird zum evangelistischen Sprechzimmer, dieses Gefängnis des Paulus. Heiden und Juden, alle dürfen kommen und das Evangelium von Jesus hören, ungehindert. Ungehindert dürfen alle kommen. Sie haben das wahrscheinlich schon mitbekommen. Am nächsten Sonntag beginnt hier in Hannover die große EKD-Synode. Also das ist sozusagen das Parlament der evangelischen Landeskirchen in Deutschland. Die tagen im Maritimhotel am Flughafen und besonders spektakulär wird sein, dass der neue EKD-Ratspräsident gewählt wird, also der oberste bischöfliche Repräsentant der evangelischen Landeskirchen in Deutschland. Und als Favorit gilt Nikolaus Schneider, der Präses der Rheinischen Kirche, der das Amt nach der Autofahrt von Frau Käßmann auch vorübergehend schon übernommen hatte. Und dieser Nikolaus Schneider hat sich erst vor kurzem in einem öffentlichen Vortrag total gegen Judenmission, gegen also Evangelisation unter Juden ausgesprochen. Er hat Judenmission einen theologischen Irrweg genannt. Er hat gesagt, wenn Christen im Namen des Evangeliums versuchten, Juden zu Mitgliedern christlicher Gemeinden zu machen, das ginge nicht. Und er könne verstehen, wenn die Juden die Missionierung als eine, wenn auch nicht menschenmordende, aber doch die Existenz des jüdischen Volkes bedrohende Form von Judenverfolgung ansehen. Also der Ratspräsident der EKD kann verstehen, wenn Mission unter jüdischen Menschen als Judenverfolgung bezeichnet wird. Das ist die Situation. Und es haben sich auch verschiedene Juden dazu zu Wort gemeldet, auch ein Vertreter einer messianisch-jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. Und der hat deutlich gemacht, alles, was Jesus getan hat, war auch an Juden gerichtet. Und die erste Mission der Apostel war Judenmission. Und er hat diese Worte des künftigen und zurzeit kommissarischen Ratsvorsitzenden strikt zurückgewiesen. Er hat gesagt, man tut den Juden etwas Schlimmes an, wenn man ihnen das Evangelium von Jesus vorenthält. Wir müssen hier ausgesprochen wachsam sein. Paulus jedenfalls hat als Jude leidenschaftlich und intensiv unter Juden evangelisiert. Und alle sollen kommen. Die Juden, die Heiden, ungehindert sollen alle unter diese Gefängniskanzel sich setzen. Und während dieser Zeit kommen offensichtlich etliche Menschen zum Glauben. Das lesen Sie bei Paulus immer wieder so zwischen den Zeilen, etwa wenn er im Philipperbrief schreibt. Der Philipperbrief ist ja einer der Briefe, die dort auch im Gefängnis entstanden sind. Philippa Kapitel 1, Philippa 1, da schreibt Paulus in Vers 13 aus dem Gefängnis heraus, denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar gewesen, also im ganzen Verwaltungsbezirk gewissermaßen. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Es hat also einen Schub für die Evangelisation gegeben, in die andere mit eingetreten sind, durch diese Verhaftung des Paulus. Und dann schreibt Paulus weiter in Philipper 4, Vers 22, es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Er hat dort also offensichtlich Kontakt bekommen zu Leuten aus dem Umfeld des kaiserlichen Hofes und hat die evangelisiert und die sind zum Glauben gekommen und sind jetzt Brüder. Verstehen Sie? Alle sollen kommen in dieses kleine Gefängnis und sollen das Evangelium hören. Und in Philemon 10, diesen Brief an Philemon, hat Paulus auch aus dem römischen Gefängnis geschrieben. Da sagt er in Vers 10, so bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft. Er meint das natürlich in geistlicher Hinsicht, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft. Das heißt, in der Gefangenschaft, in meiner Gefangenschaft, habe ich Onesimus das Evangelium verkündigt. Er ist Christ geworden, er ist jetzt mein Sohn im Glauben geworden, er ist Gottes Kind geworden. Nimm dich dieses Onesimus an, lieber Philemon. Alle sollen kommen. Das sind alles Früchte von dem, was hier in Vers 30 steht. Alle sollen es hören. Und wahrscheinlich wird das auch das Motto der Evangelisation mit Theo Lehmann im Februar sein. Gott will alle. Das ist genau dieses Alle. Gott will alle Menschen rufen. Gott will alle Menschen mit dem Evangelium konfrontieren. Gott will alle Menschen einladen und auffordern, kehre um und lade deine Schuld ab am Kreuz meines Sohnes Jesus Christus. Alle dürfen kommen, ungehindert. Und was für eine Mahnung, liebe Gemeinde, erwächst uns aus diesem Vers 30 an unsere evangelistische Verantwortung als Gemeinde. Alle dürfen kommen, egal wo sie herkommen, egal welche Geschichte sie mitbringen. Alle sollen das Evangelium von Jesus kennenlernen, denn wir brauchen ihn alle in gleicher Weise. Wir sind alle Sünder. Wir sind alle Menschen, die ohne Jesus auf ewig verloren gehen. Wir brauchen ihn. Alle sollen kommen. Ach, wenn wir doch so offene Türen hätten in unserer Gemeinde wie Paulus in seinem Gefängnis. Möge der Herr uns das schenken. Alle, die Fragen haben, alle, die verzweifelt sind, alle, die Jesus brauchen, sie sollen bitte alle kommen. Und sie sollen merken, dass sie bei uns genauso willkommen sind, wie das bei Paulus in seinem Gefängnis gilt. Er nahm sie alle auf, er hieß sie alle freundlich willkommen. Und sie haben alle gemerkt, sie sind gern gesehen. Gern gesehen, nicht einfach als Missionsobjekte, sondern als Menschen, von denen wir wissen, dass sie genauso wie jeder von uns Jesus Christus brauchen. Ihr Lieben, wie weit reicht unser Blick? Wie offen stehen unsere Türen? Was für eine Mahnung aus diesen Versen. Im Gefängnis bei Paulus, da gibt es keine Scheuklappen, sondern da gibt es selbst im Gefängnis eine weit geöffnete Tür. Die Tür ist nicht nur schamhaft angelehnt. Die Tür ist nicht nur mal so gerade, so halb offen, dass man noch mal einen Blick hineinwagen dürfte. Sondern alle sollen kommen, alle werden freundlich aufgenommen, wenn sie Jesus suchen. Die Gefängniswohnung des Paulus hat eine offene Tür. Der eine darf zwar nicht raus, aber alle anderen dürfen rein und sollen rein und sind eingeladen. Das ist also das erste ungehindert, das den hellen Ton in dieses Ende der Apostelgeschichte hineinbringt. Ungehindert dürfen alle kommen. Und dann das zweite, was bekommen die Leute von Paulus zu hören? Vers 31, er predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus. Ungehindert, das ist das zweite, kommt Gottes Reich durch Jesus. Das ist das zweite ungehindert. Ungehindert kommt Gottes Reich durch Jesus. Zum wiederholten Mal in diesem Kapitel 28 wird die Predigt des Paulus mit diesen beiden Begriffen zusammengepasst. Reich Gottes und Predigt von Jesus. Ungehindert kommt Gottes Reich durch Jesus. Ich darf noch mal an letzten Sonntag erinnern, da hatten wir das ja schon in Vers 23 ganz ähnlich gesehen. Da heißt es von Paulus, er erklärte und bezeugte ihnen das Reich Gottes und predigte ihnen von Jesus, nämlich aus dem Alten Testament, vom frühen Morgen bis zum Abend. Also die Predigt von Paulus hatte zwei Punkte, das Reich Gottes und Jesus, einen ganzen Tag lang. Und genauso ist es hier. Gottes Reich, predigt er. Gottes Reich wird am Ende über alle anderen Reiche siegen. Gottes Reich setzt sich ungehindert am Ende durch. Und wie gesagt, ungehindert heißt nicht, dass es keine Widerstände, dass es keine Reibung gäbe. Aber ungehindert bedeutet, man kann ihm keine Fesseln anlegen. Man kann es nicht aufhalten. Man kann ihm nicht letztlich die Tür versagen, zuschließen. Es setzt sich durch. Gottes Reich wird am Ende über alle anderen Reiche siegen. Und der Messias, der dieses Reich bringt, der König, der in diesem Reich herrscht, der Richter, der das letzte Wort spricht, ist wer? Jesus. Und wodurch ist Jesus ausgewiesen? Durch die Macht und Autorität seiner Auferstehung. Und warum ist Jesus der Einzige? Weil er sein Leben geopfert hat am Kreuz für unsere Schuld und weil wir ihn brauchen und sein stellvertretendes Sühnopfer für meine Schuld, für meinen Unglauben, für meine hartnäckige Ignoranz gegenüber Gott. Deswegen kommt das Reich durch Jesus. Ungehindert kommt Gottes Reich durch Jesus. Und wir hatten ja letzten Sonntag gesagt, dieses Reich Gottes hat zwei Seiten, eine herrliche Medaille mit zwei Seiten. Es ist jetzt schon da. Wer zu Jesus gehört, ist jetzt schon drin in diesem Reich. Wenn du dich an Jesus klammerst und ihn anrufst, dann bist du jetzt schon Bürger der neuen Welt Gottes. Und dieses Reich wird zukünftig in vollkommener Macht und Herrlichkeit sichtbar aufgerichtet werden. Jesus wird sich durchsetzen, ohne dass ihm einer dann noch widerstehen kann. Er wird auch diese Verheißung noch erfüllen. Er wird herrschen über alle Welt. Er wird der Richter sein über jeden einzelnen Menschen. Er wird all diese Ankündigung endgültig wahrmachen, von der wir etwa in der Apostelgeschichte lesen. Er wird das tausendjährige Reich herbeiführen. Er wird das letzte Gericht sprechen. Er wird die Ewigkeit bringen. Er wird das ewige Leben schenken. Er wird der entscheidende Scheidepunkt auch sein zwischen Himmel und Hölle. An ihm entscheidet sich alles. Dieses Reich wird sich durchsetzen. Und ich sage es noch einmal, der König dieses Reiches, der das letzte Urteil spricht, ist Jesus. Ungehindert kommt Gottes Reich durch Jesus. Und darum ist für uns die persönlich wichtigste Frage, habe ich eine persönliche Beziehung zu diesem König? Gehöre ich zu seinem Reich? Sie haben das alle in den letzten Tagen mitbekommen, die große Aufmerksamkeit um den Tod von Loki Schmidt, der mit 91 Jahren gestorbenen Gattin des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Eine Frau, die viele Sympathien genossen hat. Eine Frau, die viel erlebt hat, ein langes Leben hinter sich hatte. In dramatischen Situationen auch viel erfahren hat und viel Hilfe auch erfahren. Aber immer wieder wurde auch deutlich in den Nachrufen, und so schrieb es auch eine Zeitung in ihrer Überschrift, als sie über den Tod von Loki Schmidt berichtete, ich hatte nie eine Beziehung zu Gott. Ich hatte nie eine Beziehung zu Gott. Verstehen Sie, es ist nicht unsere Sache, über dieses Leben zu richten. Aber welche Tragik liegt über diesem Leben? 91 Jahre. 91 Jahre, so viele Kontakte hat diese Frau gehabt, so viele Einblicke in das Leben von Menschen, so viel Hintergrundwissen über die großen Zusammenhänge der Weltpolitik, so viele Erfahrungen, so viele Jahre, 91 Jahre. Und am Ende steht dieser Satz dann, ich hatte nie eine Beziehung zu Gott. Welche Tragik über diesem Leben. Was nützt dem Einzelnen am Ende ein solches Leben, wenn er ausgeschlossen ist vom Reich, in dem Jesus der König ist? Wenn er am Ende verloren geht, wenn er seine Ewigkeit in der Gottestrennung und Verdammnis verbringen wird, weil er an diesem Reich nicht teilhat, weil er den, der ihn eingeladen hat mit seinem Herzblut in dieses Reich, weil er den aus seinem Leben herausgehalten hat. Am Ende entscheidet sich dein Leben daran, ob du drin bist in diesem Reich oder ob du draußen stehen bleibst. Denn du wirst das zukünftige Reich Jesu nur miterleben, wir sagten es letztes Mal schon, wenn du in das Gegenwärtige eintrittst. Bist du drin? Jesus ist die einzige Eingangstür. Wir müssen uns Sorgen machen um uns. Bin ich dabei? Das müssen wir uns fragen. Wir müssen uns nicht Sorgen um das Reich Gottes machen. Das kommt gewiss. Denn ungehindert kommt Gottes Reich durch Jesus. Dieses Thema, dass Gottesreich kommt, stand schon ganz am Anfang der Apostelgeschichte. In den ersten 6 Versen kommt dieses Thema immer schon vor. Jesus bringt das Reich, es wird kommen. Und auch für Israel wird er die Verheißungen erfüllen. Und so nimmt Lukas dieses Thema am Ende nochmal auf. Ja, das Reich kommt durch Jesus. Gott behält seinen Plan fest im Blick. Und darum, und das ist das Letzte, gibt es schließlich noch ein drittes ungehindert. Wir lesen die letzten Sätze dieser langen Apostelgeschichte. Er predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Das ist das dritte, ungehindert. Ungehindert läuft das Evangelium um die Welt. Das steht am Ende. Ungehindert läuft das Evangelium um die Welt. Schaut, selbst die Gefängnissituation kann das nicht verhindern. Mitten im Gefängnis redet Paulus von Paresia, von Freimütigkeit, von Freude. Die Gefängnissituation ist der Verkündigung des Paulus am Ende gar nicht abträglich, sondern sie nützt ihr sogar noch. Das Gefängnis erweitert den missionarischen Radius von Paulus. Es spricht manches dafür, dass Paulus vor Nero, vor Kaiser Nero persönlich gestanden hat. Wer sonst hätte dem das Evangelium sagen können? In der Apostelgeschichte 27 hatte Paulus die Zusage bekommen, Vers 24, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und das war zu der Zeit Nero. Ungehindert läuft das Evangelium um die Welt bis vor den Thron des Kaisers. Und das Evangelium erweitert nicht nur den missionarischen Radius, sondern das Gefängnis, das ermöglicht auch weitere Briefe. Das Gefängnis ermöglicht dem Paulus, dass er weitere Briefe schreibt. Er hat dort Zeit, den Epheserbrief zu schreiben, den Kolosserbrief zu schreiben, den Philipperbrief zu schreiben, den Brief an Philemon zu schreiben. Lesen Sie mal diese Briefe, die sind alle in dieser Zelle entstanden, in diesem Gefängnis. Das Gefängnis ermöglicht weitere Briefe. Und wenn wir gerade in den Epheser und in den Kolosserbrief hineinschauen, dann betont Paulus dort besonders die Herrlichkeit Jesu, die absolute Erhabenheit Jesu. Im Gefängnis wird ihm das besonders deutlich, was der Herr in seiner Größe und weltumspannenden Macht tut und ausrichten wird und am Ende vollenden wird. Das wird ihm besonders deutlich unter den Bedingungen dieses Gefängnisses. Und wenn Sie sich dieses Rembrandt-Bild noch einmal anschauen, dann sehen Sie, dass ein Licht hineinfällt in diese Zelle. Das Licht der Macht Jesu, das Licht der Liebe Jesu, das Licht des Friedens Jesu ist um Paulus. Und er schreibt diese tiefgehenden Briefe mit der weiten Perspektive über die Herrschaft Jesu. Und er ist ganz eingehüllt in diese Wirklichkeit, diese ewige Wirklichkeit Gottes. Und sein Blick, wenn Sie mal den Blick des Paulus angucken, den Rembrandt ihm gegeben hat, das ist ja nur ein Bild. Das ist im Grunde genommen der Versuch einer Interpretation dieser Verse, das Bild von Rembrandt. Dieser Blick, der geht weit über die Gefängnismauern hinaus. Das sieht fast versonnen aus. Nicht nur einfach ein Philosoph, der da ein bisschen vor sich hin spekuliert, sondern das ist der Blick weit über die Mauern hinaus in die Ewigkeit. Und diesen Blick zeigen uns auch gerade der Epheserbrief und der Kolosserbrief so deutlich, entstanden in diesem Gefängnis. Und Sie sehen dieses seltsame Schwert, was dort steht, das ist ein Symbol. Das meint wahrscheinlich, Paulus hat das Wort Gottes als das Schwert des Geistes, wie er in Epheser 6 schreibt. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Er hat dort die Bibeltexte neben sich liegen, Sie sehen das. Rechts neben sich der Stapel mit den Bibeltexten. Und Gott gebraucht diese Zeit, dass Paulus selber Bibeltexte schreibt, unter den Bedingungen des Gefängnisses, deswegen seine Schreibhaltung. Und all das dient dazu, dass die Gemeinde zugerüstet wird durch diese Briefe, dass das, was Paulus zu sagen und zu schreiben hat, weit hinausgeht, jenseits der Wände dieses Gefängnisses, dass es die Gemeinde zurüstet und so dazu beiträgt, dass das Evangelium ausgebreitet wird. Ungehindert läuft das Evangelium um die Welt. Wir können festgesetzt sein, wir können beschnitten sein, wir können behindert werden, wir können auch ausradiert werden. Das kann alles passieren, nicht ausradiert aus dem Blick Gottes. Aber es sind viele Missionare in ihrem Dienst zu Tode gekommen. Und Gott hat manches zugelassen, was wir nicht verstehen. Aber das Evangelium läuft weiter. Und selbst als Paulus später noch weniger Bewegungsfreiheit hat, als er nochmal später in eine weitere Gefangenschaft kommt, Da kann er immer noch schreiben im 2. Timotheus 2, Verse 8 bis 9, halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten nach meinem Glauben, für welches ich leide wie ein Übeltäter. Also ich bin in Ketten wie ein Verbrecher, sagt er dort. Und dann kommt dieser Satz hinterher. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Ungehindert läuft das Evangelium um die Welt. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Mich haben sie hier wie einen Kriminellen eingekerkert. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Das Evangelium lässt sich nicht aufhalten. Und schaut, darum passt die Dynamik der Reformation gerade hier, an diese Stelle. Darum passt das gerade zum Reformationstag, dieser Predigttext heute. Gott lässt sich nicht aufhalten. Das Evangelium lässt sich nicht hinter Klostermauern einsperren und auch nicht hinter den Mauern des Vatikans oder irgendwelcher anderer vermeintlich kirchlicher Institutionen. Gott kommt zu seinem Ziel. Und die Geschichte der Reformation beginnt auch schon 100 Jahre vor dem Thesenanschlag in Wittenberg. Sie beginnt in Prag im Grunde genommen. Johann Hus. Wenn Sie heute auf dem wunderschönen Prager Marktplatz sind, können Sie dort eine Riesenstatue, ein Riesenstandbild sehen von Johann Hus. Nur die wenigsten wissen leider, welche Bedeutung er hatte, dieser Mann. Er war Professor und später Präsident der Universität Prag. Johann Hus hat das Neue Testament ins Tschechische übersetzt, zu Beginn des 15. Jahrhunderts bereits. Johannes Hus hat die Missstände in der offiziellen, damals römischen Kirche angesprochen und angeprangert und hat gesagt, ihr braucht Jesus und das Evangelium. Und Johannes Hus hat teuer dafür bezahlt. Im Jahr 1412 wurde gegen ihn eine Bannbulle geschleudert und seine Mitarbeiter. Und das hieß, jeder, der ihn sah, konnte den tschechischen Reformator töten. Bereits 1412, 100 Jahre vor Luthers Geschichte. Und wer ihm Nahrung gab, sollte dasselbe Schicksal erleiden, nämlich getötet zu werden. Als drei von Hus' Nachfolgern öffentlich gegen den Verkauf von Ablassbriefen sprachen, 100 Jahre vorher, das Ganze schon einmal, worum es dann auch bei Luther ging, da wurden sie gefangen genommen und enthauptet. Im Dezember 1414 hat man Hus dann selbst verhaftet und ihn bis zum März 1415 ins Gefängnis gebracht. Er wurde in Ketten gelegt, er wurde grausam gefoltert. Das war die Reformation 100 Jahre vor der deutschen Reformation. Und am 6. Juli 1415 haben sie ihn dann mit seinen Büchern auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und eine Tradition berichtet, dass Hus in seiner Zelle kurz vor seinem Tod dieses geschrieben hat. Zitat: Heute verbrennt ihr eine Gans. Hus bedeutet nämlich auf Tschechisch Gans. Heute verbrennt ihr eine Gans. Aber in 100 Jahren werdet ihr einen Schwan singen hören. Und den könnt ihr nicht mehr verbrennen. Den werdet ihr anhören müssen. Und Luther kannte dieses Zitat natürlich. Und Luther hat darin eine Ankündigung seiner eigenen Person gesehen. Luther schrieb dann 1531, also mehr als 100 Jahre später, Zitat: Johannes Hus weissagte von mir, als er aus seinem Gefängnis in Böhmen schrieb, jetzt werden sie eine Gans braten, denn Hus bedeutet Gans, aber nach 100 Jahren werden sie einen Schwan singen hören und ihn werden sie dulden müssen. Und so wird es weitergehen, wenn es Gott gefällt. Und so ging es weiter. So ging es weiter. Ungehindert läuft das Evangelium um die Welt. Die Reformation ist ein weiterer Beweis für dieses ungehindert, dass Jesus sich und sein Evangelium niemals aufhalten lässt. Niemals. Und so hat Gott sich immer wieder Schwäne erweckt. Schwäne erweckt, die das Lied des Evangeliums weitergesungen haben. Die Freude der Rettung durch den Sünderheiland Jesus vielen ins Herz gesungen haben. Und deswegen brauchen wir gar keine Sorge zu haben. Der Herr wird sich immer wieder seine Schwäne erwecken. Und darum ist Paulus im Gefängnis getrost. Das Evangelium läuft weiter. Man kann es nicht einsperren. Und darum dieser fast versonnene Blick in die Zukunft, die wir auch in diesem Bild noch einmal eingefangen sehen. Jesus kommt zu seinem Ziel. Jesus hat gesagt, es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich, nämlich Reich Gottes, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Es werden immer wieder Schwäne auftreten und das Lied meiner Rettungsbotschaft singen. Und das ist für uns eine große Ermutigung, ihr Lieben, gerade wenn wir uns jetzt für die Evangelisation rüsten. Gerade wenn wir uns Woche für Woche wieder vor dieser großen Verantwortung sehen, das Evangelium den Menschen weiterzusagen. Der Herr sorgt für sein Evangelium. Der Herr lässt es weiterlaufen. Und wir müssen das nicht tragen. Er trägt es. Und wir dürfen uns getrost da reinstellen in diese Linie derer, die sich gebrauchen lassen von Jesus. Und manchmal klingt unser Schwanengesang etwas schöner und manchmal klingt er etwas gequält, aber der Herr sorgt dafür, dass wir singen dürfen. Und wir wollen das von Herzen tun, solange er uns eine Stimme dafür lässt. Wie ging es bei Paulus weiter? Müssen wir fragen, wenn wir jetzt zum Schluss kommen. Nun, es gibt viele Hinweise darauf, dass er noch einmal freikam. Die Pastoralbriefe, also Timotheus und Titus, sind ja die Fortsetzungspredigtreihe jetzt. Und in diesen Pastoralbriefen bekommen wir etliche Hinweise darauf, dass es mit Paulus nach diesen 2 Jahren nochmal weiterging. Dass er nochmal rauskam. Und er schreibt das auch schon im Philipperbrief in Kapitel 1, so ab Vers 22. Da sagt er, wenn ich aber weiterleben soll hier auf der Erde, so dient mir das dazu, noch mehr Frucht zu schaffen. So weiß ich gar nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheinen und gleich bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Also am besten direkt aus der römischen Gefangenschaft zu Jesus. Aber es ist nötiger, in diesem Leben noch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Also Paulus geht ganz gewiss davon aus, nochmal freizukommen. Und er schreibt das auch dem Philemon in seinem Brief. Er sagt, bereite mir die Herberge, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch noch einmal geschenkt werde. Also mach schon mal das Quartier fertig, ich werde noch mal rauskommen aus dem Gefängnis. Dann können wir noch mal zusammen beten, noch mal zusammen verkündigen. Noch will Jesus ihn hier gebrauchen. Aber das Evangelium läuft so oder so weiter. Das Evangelium wird so oder so mit Freude verkündigt. Das Evangelium bleibt ungehindert. So endet die Apostelgeschichte. Es hat unter den Auslegern manche Spekulationen gegeben. Wir haben gesagt, ja, vielleicht hat Lukas ja noch einen dritten Band geplant und deswegen lässt er das so offen ausklingen. Also nach dem Motto Lukas Evangelium, Lukas Apostelgeschichte, Lukas fortsetzende Kirchengeschichte, weiß man nicht. Aber es gibt eigentlich keinerlei Hinweise dafür, dass Lukas einen Fortsetzungsband geplant hat. Bleiben wir dabei. Der Heilige Geist hat es so gewollt, dass die Apostelgeschichte so endet. Open End in Rom. Und wir konnten beim genauen Hinschauen entdecken, das Open End der Apostelgeschichte, es ist trotzdem ein Happy End. Nicht unbedingt, weil Paulus nochmal freikam, wofür sehr vieles spricht, sondern dieses Open End ist trotzdem ein Happy End, weil wir ganz klar sehen, dass Jesus zu seinem Ziel kommt und weil am Ende wirklich auch im griechischen Text als letztes Wort dieses ungehindert steht. Ungehindert dürfen alle kommen, die Jesus brauchen. Ungehindert kommt Gottes Reich durch Jesus und setzt sich durch. Und ungehindert läuft das Evangelium um die Welt bis zum Ende der Tage. Ein letztes Mal die Frage, warum hat Lukas dann auf einen Epilog, auf ein Nachwort verzichtet? Warum hat er das Ende so formal offen gestaltet? Ich bin überzeugt, Lukas will uns damit sagen und Gott will uns damit sagen, Leute, es ist noch nicht vorbei. Leute, die Geschichte ist mit Apostelgeschichte 28 noch nicht zu Ende. Jetzt geht es weiter. Aus der Apostelgeschichte erwächst jetzt Gemeindegeschichte und Missionsgeschichte. Ab Kapitel 29 seid ihr mit dabei. Die Apostelgeschichte dient nicht dem nostalgischen Rückblick auf die ach so rührenden Zeiten des Anfangs. Natürlich bewegt sie uns zutiefst, wenn wir sehen, wie der Herr mit seiner Gemeinde begonnen hat. Aber das alles will unseren Blick nicht zurück, sondern nach vorne wenden. Die Apostelgeschichte dient der Ermutigung und Zurüstung von Mitarbeitern zur Mission. Diese Geschichte wird weitergehen bis an das Ende der Welt. Und die Rettungsbotschaft von Jesus wird sich ausbreiten bis an die Enden der Erde. Ungehindert. Und wir dürfen dabei sein. Als Diener und als Boten unseres treuen Herrn und Königs. Jesus Christus. Amen.